Radio Island.
Ja, herzlich willkommen bei einer neuen Sendung von Radio Island. Wir präsentieren euch in der folgenden Stunde nur ein großes Thema und das ist Schulkritik. Wir haben mit drei Projekten darüber gesprochen. Einmal den kritischen Lehrerinnen, den Kinderrechtsdenkern und der Schule für Erwachsenenbildung.
Schule, ein Ort der Entwicklungsmöglichkeiten, der Leistungssteigerung und des Kompetenzerwerbs, nicht für alle. Nicht wenige Kinder fühlen sich an der Schule verdammt unwohl. Bereits das Betreten des Schulgebäudes löst bei einigen ein beklemmendes Gefühl aus. Und das ist auch nicht verwunderlich, gleicht doch die Architektur vieler Schulgebäude der eines Gefängnisses. Betonhöfe, Stahltüren und lange kahle Gänge, von denen die Klassenräume abgehen, in denen junge Menschen tagtäglich stundenlang, still und ohne sich bewegen zu dürfen, zusammenhocken. Betritt man eines dieser meist überfüllten Klassenzimmer, so begegnen einem zumindest bei genauerem Hinsehen müde, gelangweilte oder gestresste Gesichter. Während dem einen das tägliche frühe Aufstehen zu schaffen macht, kämpft eine andere mit langweiligem Stoff. Nach persönlichem Wohlbefinden oder Bedürfnissen wird hier jedoch selten gefragt. Hier gilt die Anwesenheitspflicht. Während die Schülerinnen still auf ihren Plätzen verharren, wird ihnen im starren 45-Minuten-Takt von verschiedenen, mehr oder weniger fähigen Lehrerinnen Wissen aufgedrängt bzw. vermittelt. Nach festgelegtem Lehrplan werden hier die Inhalte vorgegeben, die es sich zu merken gilt, um diese anschließend an einem fixen Termin wieder auszuspucken. Lernen heißt in deutschen Schulen meist nicht begreifen und erfahren, sondern stures Auswendiglernen. Unterschiedliche Lernbedürfnisse und unterschiedliche Lernzeiten, eigene Interessen, Gedanken oder gar Meinungen haben hier offensichtlich wenig Platz. Gelehrt und gelernt wird, was andere vorgeben und für richtig und wichtig halten. Wer hier nicht mitspielen kann oder will, der bekommt das bald zu spüren. Wer sich nicht an die Regeln und Vorgaben hält, ja, sich diesen nicht zu unterwerfen bereit ist, der kriegt Stress. Aus Angst vor schlechten Noten oder anderen Schikanen seitens der Lehrkräfte bleibt den jungen Menschen dann meist nur ein Ausweg. Unterordnung, Anpassung und Gehorsam.
So sehen wir die Schule. Was aber halten diejenigen von Schule, die davon direkt betroffen sind? Wir haben uns mal umgehört.
Gut, finde ich, weil ich eine gute Lehrerin habe und weil ich was Bestes mache in der Schule.
Was denn so?
Buchstaben lernt. Rechnen, Schreiben, Lesen und Zahlen.
Hausaufgaben, was passiert, wenn man die nicht macht?
Kriege ich Ärger. Ganz Ärger, dass wir einen auf den Punkt kriegen können.
Wirklich? In der Schule?
Nein, bei unserer Mutti.
Schule?
Mhm.
Okay.
Was gefällt dir daran oder hast du so gut dran?
Na, als Jugendlicher oder heranwachsender Jugendlicher? Freut einen doch nichts mehr als eine hübsche Lehrerin, da haben wir doch automatisch gerne, oder?
Schön, weil da kann man lernen.
Naja, es geht schwer.
Lustig.
Manchmal.
Naja, und
manchmal auch langweilig.
Ja, langweilig
und schwer
und man kann es mit Freunden treffen dort. Mit engsten Freunden auf der Hochpasse treffen, treten, so, ja.
Okay. Ja, manche Fächer gehen, manche Fächer geil und die Mehrheit ist Deutsch, für mich auch noch Kunst. Ethik ist ziemlich langweilig zum Beispiel. Ja.
Und woran liegt es?
Strenge Lehrer und dass man zum Beispiel nichts macht in der Schule. Langweilig, dass immer nur gequatscht wird, sag ich mal.
Inwiefern sind die Lehrer streng? Was machen die so?
Naja, erstmal Hausaufgaben vergessen, Eintrag, zweitmal eine 6.
Und dann kriegst du Ärger zu Hause?
Naja, würde ich mal nicht sagen, in Klammer denkst du.
Und auf einer Mittelschule, Gymnasium?
Mittelschule, leider. Ich hätte es eigentlich als Zeug gehabt, aber in meiner Deutschen und in der Grundschule musste ich auf die Mittelschule.
Die Schule ist beschissen.
Weil die dumm ist. Die Lehrer meckern nur. Ich war seit der dritten Klasse halt ziemlich gut. Habe ich 3 und 2 gehabt. Und seit ich von der Schule gewechselt bin, auf eine andere bin ich schlecht geworden. Ich weiß auch nicht warum. Und die Schule, wo ich jetzt bin, naja. Schule ist langweilig.
Und könntest du dir irgendwas vorstellen, was anders sein könnte, damit dir die Schule gefällt?
Nur Sport. Kein Unterricht mehr. Oh. DS-Spiel, PlayStation 3 mitnehmen und alles. Fernsehen gucken.
Was nervt euch denn am meisten?
Die Jungs. Manche Jungs.
Die einen ärgern oder dumme Sprüche sagen.
Bei uns nerven die Mädchen.
Und findet ihr Schule wichtig für euch?
Ja, die Schule ist schon wichtig. Wenn du einen Beruf lernen möchtest und nichts darüber weißt, dann klappt es nicht.
Habt ihr manchmal Angst, es nicht zu schaffen?
Ja, ist schon sehr viel. Aber ich erstmal in der dritten bin.
Dass wir
in Mathe durchfallen.
Ja.
Und die Arbeit oder
in manchen Fächer durchfallen.
Auch wenn ich die Schule hasse, schwänze ich sie trotzdem nicht. Ich das Ärger von meinen Eltern kriege und auch so. Sie hilft mir ein bisschen. 1% von 100, damit ich besser und bessere Arbeit kriege oder so. Später.
So sehen das also die Schülerinnen und Schüler. Es gibt auch Organisationen und Projekte, die sich Gedanken über die Schule machen. Wir haben uns mit 3 Projekten unterhalten, die sich alle aus unterschiedlichen Perspektiven mit Schule beschäftigen. Die kritischen Lehrerinnen, die Schule für Erwachsenenbildung und die Kinderrechtszänker. Die Kinderrechtszänker, kurz Kretze, sind eine Kinderrechtsgruppe aus Berlin. Sie setzen sich ein für die Gleichberechtigung zwischen Kindern und Erwachsenen. Sie haben sich 1992 gegründet und bestanden anfangs vor allem aus Kindern und Jugendlichen, also direkt von Schule Betroffenen. Inzwischen sind die Leute etwas älter geworden, aber ihre Grundforderungen erhalten geblieben, wie uns Martin von Kretze erzählt.
Kretze arbeitet im Wesentlichen in 3 Themengebieten. Das eine ist der ganze Bereich Bildung und Schule. Dort geht es uns in erster Linie darum, dass Kinder und Jugendliche selbst entscheiden können, was sie lernen, wann sie lernen, wie sie lernen, mit wem sie lernen und so weiter. Der zweite Bereich ist die politische Mitbestimmung. Das heißt, dass Kinder und Jugendliche an politischen Wahlen teilnehmen dürfen sollen, unabhängig von ihrem Alter. Und der dritte Bereich ist das Zusammenleben in der Familie. Auch dort wollen wir, dass Kinder mit den Erwachsenen gleichberechtigt sind. Das heißt, dass Erziehung, zumindest im herkömmlich verstandenen Sinne, nicht mehr stattfinden soll.
Während Kretze eher aus Sicht der Kinder argumentiert, analysieren die kritischen Lehrerinnen, kurz Krille, Schule aus der Perspektive von angehenden Lehrerinnen. Die Gruppe gibt es seit 2005 und sie arbeitet vorwiegend theoretisch zum Thema Schule. Dabei geht es ihnen vor allem darum, die Funktion, die Schule innerhalb der Gesellschaft hat, zu bestimmen und Schulkritik als Gesellschaftskritik zu formulieren. Krille besteht im Kern aus 12 bis 15 Personen, umfasst aber einen losen Zusammenhang von ungefähr 60 Leuten. Juliane, ein langjähriges Mitglied von Krille, erklärt den Anlass ihrer Gründung und erzählt von den Schwerpunkten ihrer Arbeit.
Der ursprüngliche Gedanke war halt, dass ich persönlich auch das Gefühl hatte, dass den Berufs- oder den Studiengang erstmal gewählt habe und weil mich das interessiert hatte, weil ich Lust hatte, Lehrerin zu werden und dann gemerkt habe irgendwann, dass ich mich damit gar nicht in der Universität auseinandersetzen kann. Also es war erstmal so ein ganz pragmatischer Grund, das Bedürfnis zu haben, darüber zu reden, was es überhaupt bedeutet, Lehrerin zu sein und vor allen Dingen unter diesen Bedingungen, und damit meine ich vor allen Dingen gesellschaftliche Bedingungen, und dann ist auch schnell die Frage entstanden, okay, unter welchen gesellschaftlichen Bedingungen funktioniert Schule überhaupt? Und das sind nun dann Fragen gewesen, die gar nicht mehr im universitären Kontext und schon gar nicht in lehramtsbezogenen erziehungswissenschaftlichen Seminaren besprochen wurden, sondern da wurde immer von so einer Status quo oder Normalität irgendwie ausgegangen, die wir jetzt gar nicht so normal befunden haben und eher noch andere Fragen hatten. Und zu dem Einladungstreffen sind halt auch dann erstaunlich viele Leute gekommen, wo auch klar war, okay, das Bedürfnis haben auch viele andere Leute. Und das waren dann vor allen Dingen auch Menschen, die aus dem linken politischen Kontext irgendwie kamen. Und das ist auch das, was wir immer verfolgt haben, fand das halt besonders wichtig, dann zu schauen, ja, okay, was bedeutet die Schule im Kapitalismus, was bedeutet die Schule in der sexistischen Gesellschaft oder in der rassistischen Gesellschaft, wie wird es da reproduziert, also wie werden Herrschaftsverhältnisse dann auch reproduziert in der Schule, und das kann halt über Unterricht sein, aber auch über Institutionen und natürlich auch über, vor allen Dingen auch über das dreigliedrige Schulsystem.
Krille und Kretze haben vordergründig eine Außenperspektive auf Schule. Die Schule für Erwachsenenbildung, kurz SFE, hingegen setzt Schulkritik in die Praxis um. Die Schule entstand aus einem Schulstreik, der sich 1972 an einer Berliner Privatschule entwickelte. 500 Interessentinnen und 70 Lehrerinnen fassten den Entschluss, eine selbstverwaltete und emanzipatorische Schule zu gründen. Als Schule des zweiten Bildungswegs wurde sie dann kurz nach ihrer Gründung staatlich anerkannt. Wir sind nach Berlin gefahren und haben uns dort umgesehen.
Schule für Erwachsenenbildung. Der Name lässt nicht auf das schließen, was sich hinter der unscheinbaren Einfahrt der Gneisenaustraße 2a verbirgt. Der berühmte Berliner Mehringhof hat vor kurzem seinen 30. Geburtstag gefeiert. Während die Kneipe Clash zum günstigen Kaffee verführt, der linke Buchladen Schwarze Risse zum Stöbern einlädt und sich vor dem Verein für Arbeiter aus der Türkei Atif freundliche Gesichter tummeln, hält sich die Schule für Erwachsenenbildung verdeckt. Nur durch ein dezentes Schild wird die Besucherin des Mehringhofs auf das Büro des SFE aufmerksam, das sich im 3. Stock befindet. Im COA, dem Koordinationsbüro, treffen wir Brigitte, die hier mit einer Kollegin seit vielen Jahren die Organisation übernimmt und uns durch die Schule führt. Wer nun an einen mehrstöckigen Gebäudekomplex denkt, ist auf der falschen Fährte. Die SFE zieht ihren großen Bekanntheitsgrad offensichtlich nicht aus ihrer räumlichen Größe. Sie begnügt sich mit 1,5 Stockwerken. Die Klassenzimmer werden von den einzelnen Klassen selbst gestaltet und sehen dementsprechend unterschiedlich aus. Tafeln mit binomischen Formeln hängen neben der schwarz-roten Fahne und neben dieser befinden sich Artikel aus der Bild-Zeitung, die über die Chaostage berichten. Im nächsten Klassenzimmer haben sich Schüler und Schülerinnen im Sprühen versucht. Neben Politparolen und Spuckis finden sich Zettel mit Fragen wie: Wer hat Lust, den Sommer mit einem Picknick ausklingen zu lassen? Ob Kaffeetassen nach dem Unterricht zurückgeräumt werden sollten, wird von einer anderen Klasse offensichtlich mit Nein beantwortet. Ob in den Klassenzimmern geraucht werden soll, darf allerdings seit einigen Jahren nicht mehr im Klassenverband entschieden werden. Für die Zigarettenpause findet sich ein eigener Bereich. Das Herz der SFE scheint ein weitläufiger, heller und fast runder Raum zu sein. Auf der rechten Seite ist eine Teekochnische eingebaut. Auf der linken bieten großzügige Holzpodeste jede Menge Sitzplätze. Hier findet jede zweite Woche die Schulversammlung statt, an der die 261 Schülerinnen, 13 Lehrerinnen und 4 Büroleute teilnehmen können und sollen. Hier wird basisdemokratisch über Regeln, Finanzkram und vieles weitere abgestimmt. Jede Person hat eine Stimme, ganz gleich ob Schülerin oder Lehrerin. Auch unsere Fragen wurden in diesem Raum besprochen. Schließlich gibt es bei der SFE weder eine Schulsprecherin noch eine Schuldirektorin, die im Namen der Schule zu sprechen berechtigt ist. Die Antworten, die ihr im Beitrag vom SFE hört, hat uns das Plenum der Schule schriftlich auf unsere Fragen gegeben.
Die SFE erklärt uns, welche Kritik sie an staatlichen Schulen haben und gehen dabei auch auf die Entwicklung seit der Wiedervereinigung ein.
Mit dem Wegfall der Systemkonkurrenz hat sich das bildungs- und ausbildungspolitische Klima extrem verschärft. Diese Entwicklung findet sich wieder in den Begriffen des sogenannten Humankapitals und in der Lehrsituation in den Schulen, die von erhöhtem Leistungsdruck geprägt sind. Wir sehen uns also in einer Situation, in der das staatliche Schulsystem wieder verstärkt den Interessen einer herrschenden Klasse angepasst wird und dementsprechendes Wissen vermittelt, aussiebt und Anpassungsdruck erzeugt. Es gibt keine Rücksichtnahme auf das individuelle Lerntempo und die Lerninhalte, sondern Konkurrenz und Leistungsdruck über die Notengebung. Anpassung an dieses System durch Gewöhnung an Zwang ohne Reflexion, Erzeugung von Angst, bei Nichtanpassung durch das sogenannte soziale Netz zu fallen. Dem wollen wir mit unserem System des kollektiven Lernens etwas entgegensetzen.
Kollektives Lernen bedeutet auch selbstbestimmtes Lernen. Dies geschieht bei der Schule für Erwachsenenbildung basisdemokratisch. Wie sieht das in der Schule konkret aus?
Auf das basisdemokratische System können sich nach einem gewissen Eingewöhnungsprozess alle einlassen. Die große Herausforderung ist jedoch, sich in die konkreten Selbstverwaltungsaufgaben direkt einzubringen. Selbstverwaltung beginnt ja bei der Erkenntnis des eigenen Lernkonzeptes, der Verantwortung für die Unterrichtsgestaltung, für die Gestaltung des Klassenraumes, die Selbstverwaltung in der Klasse, der Beteiligung an der Entscheidungsfindung für die gesamte Schule und geht bis hin zur monatlichen Mieterinnenversammlung des Mehringhofs. Alles, auch wirklich alles hier, ist selbstverwaltet. Aktuell können wir sagen, dass ca. ein Drittel der Schülerinnen sich aktiv an diesen Prozessen beteiligt. Ca. ein Drittel ist bedingt interessiert und ein Drittel will einfach nur den jeweiligen Schulabschluss erreichen. Manche von diesen halten uns auch für Spinner. Aber alle zusammen sind wir die Schule für Erwachsenenbildung.
Wer Schule kritisieren will, fängt am besten bei ihren Ursprüngen an, die schon viel über ihr fragwürdiges Wesen aussagen. Wir beziehen unseren historischen Abriss nur auf die deutsche Schule und Schulkritik und können nur darauf verweisen, dass die Schulen und die Kritik an ihr in anderen Ländern und auf anderen Kontinenten auch andere Formen annehmen. Im 18. Jahrhundert unternimmt König Wilhelm I. in Preußen einen frühen Versuch der gesetzlichen Regelung der allgemeinen Schulpflicht. Damit begann die Auflösung der Fürsten- und Gelehrtenschulen, die nur einer reichen und männlichen Minderheit zugänglich waren. Statt der Kirche hat nun der Staat das Sagen und damit auch die Macht, die er über einen möglichst großen Teil der Bevölkerung ausüben will. Mit Bildung in einem humanistischen oder gar egalitären Sinn hat das kaum etwas zu tun, auch wenn die damaligen fortschrittlichen Pädagogen hofften, damit Aufklärung und Liberalismus zu verbreiten. Stattdessen hat die allgemeine Schulpflicht das Ziel, die Menschen zu kontrollieren und sie entsprechend des jeweiligen Systems zu erziehen. Ende des 18. und Anfang des 19. Jahrhunderts läuft die Entwicklung eines öffentlichen Schulwesens parallel mit der Etablierung der zentralistischen Nationalstaaten. Dass die Veränderungen des Staates stets mit einer Veränderung der Inhalte einhergehen, die in der Schule vermittelt werden, lässt sich auch historisch nachweisen. Schilinski und Röder schreiben dazu in ihrem Buch »Schule im historischen Prozess«:
Es geht dem landesherrlichen Gesetzgeber nicht um die Vermittlung unmittelbar nützlicher Kenntnisse. Dazu wären die meisten Lehrer damals gar nicht in der Lage gewesen, sondern darum, die Bevölkerung auch in einem neuen nationalen Wirtschaftsverhalten regierbar zu machen.
Damit wird eine grundlegende Funktion der Schule bereits deutlich. Sie soll eine Bevölkerung so erziehen, dass diese den Zielen des jeweiligen Staates und seiner Wirtschaftsform entspricht. Schule ist also nicht primär ein Ort des Lernens, sondern ein Mittel, um die Gesellschaft zu kontrollieren. Statt einer Lerninstitution handelt es sich also vor allen Dingen um eine Verwaltungsorganisation der Bevölkerung. Das hat weitreichende Folgen, die im 19. Jahrhundert ihren Ursprung haben und bis heute zu verzeichnen sind. Vier erscheinen uns besonders wichtig. Erstens handeln Schüler und Lehrerinnen nach vorbestimmten und fremdbestimmten Ordnungsmustern. Zweitens wird die Schulorganisation als wichtiger angesehen als die pädagogischen Ziele. Drittens sind Lehrerinnen als Beamte vor allem dem Staat verpflichtet und erst in zweiter Linie ihren Schülern. Viertens bedeutet pädagogisches Handeln vor allem den Vollzug von bürokratischen Verordnungen. Die Schule ist also, wie jede andere Institution, historisch gewachsen und hat eine ganz bestimmte Funktion in der Gesellschaft. Sie stabilisiert die herrschende Ordnung. Und seitdem es Schulen gibt, gibt es auch Schulkritik, das heißt seit rund 5000 Jahren. Jede Epoche bringt ihre eigene Schulkritik hervor. Aus systematischer Perspektive dreht es sich dabei meist um vier Themenbereiche. Erstens die Frage nach der sogenannten guten Schülerin und den guten Lehrern. Zweitens die Frage nach der Methode, wie sieht guter Unterricht aus. Drittens die Frage nach den Inhalten, was soll in der Schule gelehrt und gelernt werden. Und viertens die Frage nach der Institutionsschule, wem gehört sie und wer darf in sie eingreifen. Diese verschiedenen Fragen werden zu verschiedenen Zeiten verschieden beantwortet. Auffallend ist dabei, dass Schule zwar ständig in der Kritik steht, aber nur selten grundsätzlich in Zweifel gezogen wird. Dementsprechend hat es seit der Reformation keine grundlegende Veränderung an der Idee von Schule gegeben. Während andere maßgebliche gesellschaftliche Institutionen wie die Kirche oder das Militär seit langem kritisiert werden, bleibt die Existenz und die Bedeutung der Schule ein unhinterfragbarer Fakt. Schulkritik ist dementsprechend in den meisten Fällen systemimmanente Kritik. Vor allem seit PISA sind sich alle darüber einig, dass Schule verändert werden muss. So wird beispielsweise darüber debattiert, ob das dreigliedrige Schulsystem sinnvoll ist, wie Methodenvielfalt aussehen sollte oder dass sich Deutschland doch ein Beispiel am finnischen Schulsystem nehmen sollte. Aber nach der Abschaffung der Schule schreit niemand. Trotzdem gab es schon immer Stimmen, die radikale Schulkritik stark gemacht haben, auch wenn sie nicht gehört wurden. Drei Richtungen dieser radikalen Schulkritik haben sich historisch aufeinander folgend entwickelt, die wir grob einteilen in eine anarchistische, eine kapitalismuskritische und eine demokratische Schulkritik. Walter Borgius, ein Anarchist der 30er Jahre, versteht Schule als
ein raffiniertes Herrschaftsmittel des Staates, geschaffen, um von Kindesbeinen an alle Staatsangehörigen an Gehorsam zu gewöhnen, ihnen die Suggestion von der Notwendigkeit des Staates in Fleisch und Blut übergehen zu lassen.
Auch wenn dieser Analyse zuzustimmen ist, ist das Menschenbild, das hinter diesem anarchistischen Ansatz steckt, zu hinterfragen. Borgius meint, dass
alle schultechnischen Versuche und Einrichtungen ganz überflüssig wären, wenn man das Kind selbst entscheiden ließe, indem man ihm die Freiheit seines Lebens ließe. Der Instinkt führt es da ganz richtig. Aber das Kind wird nicht gefragt. Die Kinder werden so erzogen, wie die Schulgewalt, der Staat es wünscht. Zu bequemen, leicht regierbaren Untertanen. Nun und nimmer zu dem, was von Natur in ihnen liegt. Zu vollkommeneren, individuellen, glücklichen Menschen.
Hinter der Forderung nach einer schulfreien Lernumgebung für Heranwachsende steckt ein Menschenbild, das von einer freien und guten Natur des Menschen ausgeht, die nur durch Staat und Herrschaft zerstört wird. Vielleicht war das Argument einer feststehenden, guten Natur des Menschen einmal wirkungsmächtig. Wir halten solch eine Vorstellung des Naturmenschen aber für konstruiert und sehen dabei die Gefahr, biologistisch und rassistisch zu argumentieren. Trotzdem rückt mit der anarchistischen Kritik eine wesentliche Vorstellung vom Kind in den Vordergrund, die seitdem in der Schulkritik einen bedeutenden Platz erhält. Sie sprechen dem Kind einen autonomen Willen zu, der unter anderem durch die staatliche Erziehung unterdrückt wird.
Mit dem Nationalsozialismus wurden nicht nur Anarchistinnen, sondern auch die radikale Schulkritik zum Schweigen gebracht. Ab den 60ern wird die Kritik an Schule sehr viel lauter als in den Jahrzehnten zuvor. Im Zentrum der Kritik steht dabei nicht nur der Monopol- und Zwangscharakter von Schule und das klassische Lehrer-Schüler-Verhältnis, sondern auch die Funktion der Schule innerhalb eines kapitalistischen Wirtschaftssystems wird angegriffen. Dabei soll die Frage beantwortet werden, in welchem Verhältnis die Schule zur kapitalistischen Ordnung steht. Im engeren Sinn steht die Schule außerhalb des Wirtschaftssystems. Denn in der Schule wird kein Mehrwert im marxischen Sinne produziert. Der Lehrer ist kein Eigentümer von Produktionsmitteln, der die Schülerinnen ausbeutet. Die Schule ist nicht das Privateigentum einer herrschenden Klasse. Und sie ist auch keine Fabrik, in der konkrete Güter hergestellt werden, um diese dann am freien Markt zu verkaufen. Aber, so der Sozialistische Studentenbund SDS Kiel,
die Schule vermittelt Kindern und Jugendlichen Informationen, Fertigkeiten, Einstellungen und Verhaltensweisen, die sie instand setzen, sich später als mehr oder weniger qualifizierte Arbeitskräfte auf dem Arbeitsmarkt anzubieten.
Die Schule hat somit eine Zulieferungsfunktion für die Wirtschaft. Sie vermittelt den Schülerinnen das ideologische Gerüst, macht sie vertraut mit Idealen wie Leistungsfähigkeit, Akzeptanz von Autorität und Durchsetzungsvermögen. Außerdem verteilt sie durch Noten reale Arbeitsmarktchancen und weist dadurch den Schülern indirekt ihren Platz in der Gesellschaft zu. Im marxischen Vokabular heißt das, dass die Schule den Menschen Grundqualifikationen gibt, um als Produktionsmittel zu erscheinen. Nachdem die Menschen also anhand von Noten in verschiedene Leistungsstufen klassifiziert worden sind, bieten sie sich und ihre Arbeitskraft mit diesen erworbenen Ziffern auf dem freien Markt feil. Entsprechend der marxischen Staatstheorie gingen die Schulkritikerinnen der 60er und 70er Jahre davon aus, dass der Staat unter dem Primat der Wirtschaft steht und somit auch die Schule dem Kapital dient.
So notwendig es ist, Schule in ihrer Funktion für das kapitalistische Wirtschaftssystem zu denken, so ungenügend ist es, bei einer ökonomistischen Kritik der Schule stehen zu bleiben. Die Schule ist nicht ausschließlich der Ort, in der eine arbeitswillige Masse herangezüchtet wird. Stattdessen ist sie ein Ort, an dem sich viele verschiedene Herrschaftsverhältnisse produzieren und reproduzieren. Hier werden heteronormative, nationalistische, rassistische und homophobe Standards gesetzt, die unter dem Deckmantel der Allgemeinbildung den Schulstoff ausmachen. Diese Herrschaftsverhältnisse lassen sich nicht alle auf eine ökonomische Kausalität herunterbrechen, sondern haben eigene Wirkungsweisen und eigene Funktionen.
Ein anderer Schwerpunkt der Schulkritik etabliert sich in den 80ern. Dabei geht es um das Demokratiedefizit an Schulen. Die Aktion Humane Schule konstatierte damals:
So haben wir heute in einem demokratischen Staatswesen eine Schule, die die Aufgabe hat, die Jugend zu demokratischen Staatsbürgern zu erziehen, selbst aber nicht hinreichend demokratisch strukturiert ist.
Im Kern läuft eine solche Kritik darauf hinaus, dass Schule weniger bürokratisch sein soll. Auch wenn es dabei verschiedene Strömungen gibt, ist die Basis stets die Forderung, dass die Heranwachsenden das Recht erhalten, das Zusammenleben in der Schule aktiv, gleichberechtigt und demokratisch mitzugestalten. Die Forderung nach demokratischen Schulen finden auch die Kinderrechtsdenker Kretze sehr wichtig.
Eine wichtige Alternative, die wir sehen, die wir in den letzten Jahren kennengelernt haben, das sind die demokratischen Schulen. Demokratische Schulen sind Schulen, in denen die Schüler eben selbst entscheiden können, was und wann und wie und mit wem sie lernen. Und in denen alle Entscheidungen, die halt wirklich die Gemeinschaft betreffen, dann auch gemeinsam getroffen werden. Das heißt, es gibt eine wöchentliche Schulversammlung, in der hat jeder Schüler eine Stimme und jeder Lehrer auch eine Stimme. Und dadurch sind die Schüler potenziell in der Mehrheit und können damit eben selbst entscheiden, wie sie ihren Lernort, ihre Bildungsumgebung gestalten wollen, welche Regeln dort gelten sollen, wie bei Regelverstößen verfahren wird. Das ist sicherlich nicht das einzige Modell, was es gibt, wie Schule funktionieren kann. Aber wir denken, dass es ein wichtiges Beispiel ist, das zeigt, dass selbstbestimmtes Lernen möglich ist, dass es auch nicht in Chaos ausarten muss, sondern auch relativ geregelt und zivilisiert und nett und freundlich funktionieren kann.
Der Schwerpunkt der Kretze liegt dabei auf der juristischen Perspektive. Sie setzen sich nicht nur für das Wahlrecht von Kindern ein, sondern auch für die grundsätzliche rechtliche und praktische Gleichberechtigung von Minderjährigen und Erwachsenen.
Also die erste große Aktion, die wir gemacht haben, da ging es um das Thema Wahlrecht für Kinder. Es gab 1995 war das ein 13-Jähriger und ein 16-Jähriger aus unserer Gruppe, die vor das Bundesverfassungsgericht gezogen sind und dort eben ihr Recht an allgemeinen Wahlen teilzunehmen einklagen wollten. Wir haben mit einem renommierten Rechtsanwalt da zusammen eine Klageschrift verfasst. Und das hat halt eine sehr große Medienöffentlichkeit gegeben. Letztendlich wurde das aber aus formalen Gründen abgewiesen, mit der Begründung, die Kläger hätten bereits 1950 klagen müssen, ein Jahr nach Verabschiedung des Gesetzes. Allerdings waren sie damals noch nicht geboren. Und das haben wir dann auch auf verschiedenen anderen Wegen versucht fortzusetzen. Daraufhin haben dann einige Jugendliche versucht, sich in das Wählerverzeichnis eintragen zu lassen für die Bundestagswahl 1998. Und in einem Fall hat dann tatsächlich das Bezirkswahlamt in Berlin-Mitte darauf reagiert und diese Eintragung offiziell verweigert. Und dagegen haben wir dann geklagt, in der Hoffnung, dass wir auf dem Wege doch eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes bekommen könnten. Also dann halt nicht gegen das Gesetz als solches, sondern eben gegen das konkrete Verwaltungshandeln. Allerdings ließen sich die Gerichte da so viel Zeit, dass halt die erste Verhandlung vom Verwaltungsgericht erst 2 Wochen vor der Bundestagswahl stattfand. Und wir dann darauf verwiesen wurden, wir könnten ja anschließend die Bundestagswahl anfechten, was wir dann auch getan haben. Allerdings ging das dann auch so aus, dass das wieder ohne große inhaltliche oder juristische Begründung abgebügelt wurde mit dem Verweis, dass es eine Altersgrenze ja schon immer gegeben hat und das allgemein anerkannt sei. Und im Übrigen der Grundsatz der Allgemeinheit der Wahl eben nicht hundertprozentig verwirklicht werden könne. Warum das nicht gehen soll, wurde allerdings nicht gesagt.
Dass die Klagen kaum auf Erfolg stoßen, ist nicht verwunderlich. Schließlich hat der Staat kein Interesse daran, sein Zugriffsrecht auf die junge Bevölkerung einzuschränken oder die Macht der Eltern über ihre Kinder zu schmälern. Eine Macht, die der repressiven Staatsmacht in vielen Fällen in nichts nachsteht. Die Fixierung auf den juristischen Aspekt von Schulkritik ist deshalb kaum wirkungsmächtig, weil sie sich an den Staat als verändernde Kraft wendet. Dieser Staat ist aber auf den Erhalt der parlamentarischen Demokratie und der kapitalistischen Wirtschaftsform ausgelegt und hat kein Interesse an seiner eigenen Abschaffung. Trotzdem sind Gruppen wie Kretze von großer Wichtigkeit, weil sie den Raum des Denkbaren und Möglichen erweitern und herkömmliche Argumentationsmuster wie den Jugendschutz und die Notwendigkeit von Schule radikal in Frage stellen.
Also die Kategorie Recht wurde ja eigentlich gerade geschaffen, um schwächere Menschen zu schützen, damit eben nicht der Stärkere sich durchsetzt, sondern Konflikte eben auf der Basis des Rechts, wo dann alle gleich sind, verhandelt werden. Insofern sehe ich da gar keinen Widerspruch, dass Kinder halt die gleichen Rechte haben. Es gibt sicherlich Bereiche, wo man Kindern bestimmte Pflichten noch nicht auferlegen sollte. Ob das jetzt so strikt am Alter festgemacht werden muss, ist nochmal eine separate Frage. Aber grundsätzlich geht es uns ja erstmal um so Bereiche wie Grundrechte und Menschenrechte. Und die sind halt zum Beispiel auch nicht an Gegenleistung gebunden. Also niemand muss jetzt bestimmte Pflichten erfüllen, damit er zum Beispiel das Recht auf Leben oder auf freie Meinungsäußerung hat. Eine andere Frage ist es ein bisschen bei Rechten, die so eher in die Kategorie Vertragsrechte gehören, die tatsächlich dann eben auch an Gegenleistungen gebunden sind. Aber das ist gar nicht so unser Schwerpunkt. An uns geht es wirklich um die Frage von Grundrechten.
Alle drei Richtungen von Schulkritik, die wir vorgestellt haben, die anarchistische, die kapitalismuskritische und die rechtliche, scheinen davon auszugehen, dass das Kind an sich frei und fähig ist, sein Leben selbst zu gestalten. Erst durch Reglementierungen, die von außen an es herangetragen werden, wird das freie Subjekt so scheinbar zum unterlegenen Objekt fremder Kräfte. Eine solche Sichtweise macht es sich zu leicht. Schülerinnen kommen nicht frei und individuell in die Schule und werden da zu gleichförmigen Objekten. Stattdessen werden sie zu dynamischen und leistungsbereiten Subjekten, die ihr Leben als individuelles Projekt begreifen, das scheitern oder gelingen kann. Die Schule macht nicht nur alle gleich, sondern auch alle besonders. Sie homogenisiert ebenso, wie sie individualisiert. Auf der einen Seite werden allgemeingültige Normen aufgestellt, nach denen sich alle zu richten haben. Das gilt für Schulordnungen ebenso wie für die Notengebung. Und auf der anderen Seite werden die Heranwachsenden gerade durch diese allgemeine Norm differenziert. Durch die Norm, in der Schule vor allem durch die Notengebung, definieren sich die Schülerinnen über ihre Leistung. Jede bekommt die Note, die ihrer eigenen Leistung gemessen an einem allgemeinen Standard zusteht. Dabei ergibt sich eine nahezu paradoxe Situation. Gerade weil eine allgemeine Norm an alle gesetzt wird, entstehen klassifizierte, isolierte und vereinzelte Menschen. Auch die kritischen Lehrerinnen haben bei einem Schulprojekt die Erfahrung gemacht, dass die Schule so stark auf die Schülerinnen einwirkt, dass diese die Schule selbst nicht mehr als Zwang wahrnehmen.
Interessant war auf jeden Fall die Erfahrung, nichtsdestotrotz vom Konzept her, dass das nicht funktioniert hat und dass es echt viel Einfühlungsvermögen bedarf und dass es eben auch nicht über eine persönliche Betroffenheit gehen kann, glaube ich. Weil das ist das, was ja auch Schule macht. Die nimmt dich persönlich dafür in Verantwortung, dass du funktionierst. Und wenn du nicht funktionierst, dann ist es halt auch dein Problem.
Zwei Punkte werden daran deutlich. Erstens werden die Kinder durch die Schule ebenso zu Objekten wie zu Subjekten, weil sie gerade durch ihre Individualität dem Staat und der Wirtschaft nützlich sein sollen. Zweitens ist das kein Prozess der schlichten Unterdrückung, bei dem ein reines Wesen verstümmelt wird. Und dann wäre die Befreiung ein leichtes und die Wirkung der Sozialisation weniger drastisch, als es tatsächlich der Fall ist. Viele Schülerinnen identifizieren sich mit der Schule. Sie fühlen sich dort als Individuum aufgehoben und erfahren ihre fremdbestimmten Wünsche als die eigenen. Dass es dabei auch zu Kritik seitens der Schülerinnen kommt, ist klar. Dies ist aber meist nicht systematisch, sondern richtet sich eher gegen einzelne Phänomene. Die Lehrerin ist zu streng, Mathe macht keinen Spaß oder Hausaufgaben nerven. Eben deshalb ist der Versuch, Schülerinnen zu kritischem Denken zu bewegen, so schwer, weil sie den gesellschaftlichen Zwang als persönlichen Auftrag erleben. So lässt sich auch der Verlauf des Schulprojekts erklären, das die kritischen Lehrerinnen in Berlin machten.
Wir haben dann auch immer mehr so Projekte auch mit angeboten. Wir haben so einen Versuch gestartet, Schulkritik zu üben mit Schülerinnen und Schülern an der Schule, was damals ziemlich schief gegangen ist, wo dann halt auch klar war, okay, also Schule ist halt auch ein Ort mit Herrschaftsverhältnissen, die nicht einfach so zu überbrücken sind. Also Schülerinnen haben ihre Rolle da und auch Lehrerinnen, auch wenn wir von außen reinkommen. Also das war halt zum Beispiel nicht möglich, weil diese Hürde so groß war und das zu vermitteln, dass sie gerade sich an einem Ort befinden, der was mit denen macht irgendwie und wo es nicht um ihre individuelle Sache geht, sondern die waren dann eher so angepasst und wollten, also haben dann, ja, man muss halt lernen, man muss sich so verhalten und da war gar nicht möglich, Schule als Institution auch zu kritisieren, weil das dann so Normalität war. Und wir hatten das unter dem Titel Her mit dem schönen Leben und so aufgezogen nach dem Motto, ja, Probleme in der Schule oder man fühlt sich schlecht in der Schule und warum, und das ist dann halt das Thema dieses Projektes. Und dann ganz am Ende, als wir sind auch gescheitert und haben es auch abgebrochen dann irgendwann, und wir hatten dann gefragt, warum die überhaupt dahin gekommen sind, auch dieselbe Frage gestellt. Und dann kam heraus, dass sie dorthin gekommen sind, weil die dachten, es ging um Stressbewältigung. Und das war natürlich wieder besonders spannend für uns zu sehen, dass Schülerinnen und Schüler an Seminaren teilnehmen zur Stressbewältigung und ja, Leistungsanforderungsausgleichskonzepte. Ich weiß nicht, was die erwartet haben, Meditationsübungen oder so. Aber das heißt, wir hatten dann aber auch solche Leute, die unter großer Anspannung halt auch stehen und besonders bemüht waren, sich anzupassen und das auch noch besser machen wollten. Und also jetzt, wenn man spekulieren möchte, wahrscheinlich dann auch nicht die kritischsten Personen da oder die das hinterfragen, sondern eher das als individuelle Aufgabe sehen, sich anzupassen und einzugliedern. Und wir hatten das so aufgezogen, dass wir gefragt haben, so, was wollt ihr im Leben oder was wollt ihr machen? Und dann den Widerspruch herzustellen, ja, aber was will die Schule mit euch machen? Was hat die Schule vor? Die will, dass ihr im Unterricht sitzt, dass ihr Noten bekommt, dass ihr einen guten Abschluss macht, damit ihr dann studieren gehen könnt und dann arbeiten könnt und so weiter und in diese Schiene halt reinkommt. Und diesen Widerspruch wollten wir da irgendwie über die individuelle Erfahrung halt hergehen, dass sie merken, das, was wir wollen, ist was ganz anderes, was die Schule möchte. Und dann, also die Schule in Anführungsstrichen, um dann zu sehen, okay, wo kommt der Widerspruch her oder was ist das für einen Moment, was kann man damit machen? Das wäre, in unserem Sinne wäre das dann der Ansatz für eine Gesellschaftskritik gewesen, aber dahin sind wir jetzt auch nicht gekommen. Und von der erfahreneren kritischen Lehrerin wurde uns dann auch gesagt, dass es ein bisschen zu überengagiert angesetzt war, das Projekt aus einem pädagogischen Blickwinkel, dass es jetzt auch ein bisschen zu anspruchsvoll war. Es war eine 9. Klasse.
Auch diese Erfahrung der kritischen Lehrerin zeigt, dass es sich bei der Schule nicht um ein einfaches Unterdrückungsverhältnis handelt. Stattdessen erfahren die Schülerinnen den von außen gesetzten Zwang als inneren Anspruch an sich selbst.
Das ist halt das Schwierige, dann dagegen ein Konzept zu setzen, irgendwie dann so ein Alternativkonzept, weil, dann kommst du halt zu der Frage, wie kann man Gesellschaft verändern? Und zumindest ist das die Frage, die für mich dann zum Schluss da steht. Es geht auch darum, wie kann sich Schule verändern, aber ich denke, es ist nie losgelöst voneinander zu betrachten. Also du kannst nicht über Schule reden, ohne über Gesellschaft zu reden. Und auch umgekehrt nicht. Und ja, das ist, glaube ich, eine sehr wichtige Erkenntnis.
Kritik an Schule zu formulieren ist das eine. Das andere und wesentlich schwierigere ist, sie zu verändern. Genauso wie der Eingriff der kritischen Lehrerin in den Schulalltag kaum wirksam war, sind wir den gesellschaftlichen Verhältnissen im Ganzen ohnmächtig ausgesetzt. Wie aber dann Gesellschaft und Schule verändern?
Ich möchte eigentlich das Gespräch am liebsten damit schließen, dass wir unseren Zuhörern das Phänomen zu bedenken geben, das gerade im Eifer des Änderungswillens allzu leicht verdrängt wird, dass nämlich Versuche, wirklich eingreifend in irgendeinem partikularen Bereich unserer Welt zu ändern, sofort der überwältigenden Kraft des Bestehenden ausgesetzt sind und zur Ohnmacht verurteilt erscheinen. Und wer ändern will, kann es wahrscheinlich überhaupt nur, indem er diese Ohnmacht selber und seine eigene Ohnmacht zu einem Moment dessen macht, was er denkt und vielleicht auch was er tut.
So Adorno aus der kritischen Theorie. Diese Ohnmacht kann Grund und Mittel sein, um auch in der schulpolitischen Praxis radikale Ansätze zu verwirklichen. Wenn schon keine gesamtgesellschaftlichen Veränderungen, dann wenigstens in Nischen, wie die Nische der SFE.
Wir können euch schwer verdeutlichen, was es uns allen hier in der Schule bedeutet, wenn wir erleben, wie sich unsere Schülerinnen aller Schulzweige während der Zeit, in der sie sich bei uns auf den jeweiligen Schulabschluss vorbereiten, verändern. Ja, diese Entwicklungsprozesse teilweise sehr nahe miterleben. Eine Schülerin, totale Schulverweigerin, die auf der Straße gelebt hatte, bevor sie zu uns kam, machte ihren mittleren Schulabschluss, ihr Abi, begann Mathematik zu studieren und ist jetzt auf dem Weg in eine akademische Laufbahn. Eine Frau, die in der Normalgesellschaft als Multiple gilt, die für sich den offenen Raum, den wir ihr bieten können, nutzt, um teilweise soziale Bindung einzugehen, ihr Abi macht und zu studieren beginnt. Eine Frau, die den Prozess der Veränderung zum Mann während der Zeit vollzieht, während sie bei uns an der Schule ist und das Abi macht und studiert. Dies sind nur einige Beispiele. Alle machen hier Veränderungsprozesse durch, auch wir angestellten Lehrerinnen und Büroleute. Es ist ein permanenter Prozess.
Hallo, willst du auch mal für die Schule was sagen?
Schule ist scheiße.